sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Scherben bringen Glück. Liebe Gemeinde, Scherben bringen Glück, so sagt der Volksmund. Was für eine merkwürdige Sache. Wieso das denn? Was soll eigentlich dieser Aberglaube, Scherben bringen Glück? So viele Polterabende, wo man viele Scherben bewirkt und man fragt sich, warum eigentlich? Es gibt verschiedene Versuche, die Herkunft dieser Redensart zu erhellen, zu erklären. Und eine recht wahrscheinliche Erklärung lautet so: Im Hintergrund steht die jüdische Sitte, dass bei Hochzeiten ein Glas, ein Weinglas, vom Bräutigam zertreten wird. Und das erinnert an die Zerstörung des Tempels von Jerusalem. An dieses Unglück wird also auch im Augenblick des größten Glückes erinnert. Und dann wird von den Hochzeitsgästen aus vollem Herzen gerufen: Mazel Tov, viel Glück. Das ist also ein Hinweis darauf, dass auch die größten Trümmer, das größte Unglück, die größte Katastrophe nicht die Treue und die Liebe Gottes auslöschen kann. So wie die Zerstörung des Tempels damit symbolisiert ist, mit diesen Scherben, und es dennoch weitergeht, das Leben, die Liebe. Dass uns immer wieder neues Glück auch geschenkt werden kann und dass Gott immer mitgeht. So hat es Israel erlebt, und das also steckt hinter diesem Brauch oder diesem Sprichwort: Scherben bringen Glück. So etwas muss vermutlich auch der große Physiker und Mathematiker Blaise Pascal im Sinn gehabt haben, als er so eine ganz, ganz wichtige Lebenserfahrung in folgenden Satz hineinformulierte. Er sagt: Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken, aus den Scherben unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Was für ein starker Satz. Ein Satz, der einerseits nicht die Augen verschließt vor den traurigen Realitäten unseres Lebens. Ja, da sind Brüche dabei. Brüche und Bruchstücke gehören dazu. Manchmal auch Zerbruch, völliger Zerbruch, manchmal Zerbrechen, zerbrochene Freundschaften und Beziehungen etwa, gebrochene Versprechen, zerplatzte Träume, Scherben also, Bruchstücke. Und doch ist dieser Satz andererseits zugleich ein Satz voller Hoffnung. Für Gott sind Bruchstücke nicht das Ende. Er kann da noch etwas draus machen. Das macht Mut. Zusammen mit Christiane habe ich ein wenig überlegt, welche biblische Person, welche biblische Geschichte uns dazu einfällt. Zuerst kam uns jene Frau am Jakobsbrunnen in Samaria in den Sinn. Mit ihren vielen kaputten Beziehungen in ihrem Leben, mit ihrer Leere, mit ihrem Durst. Und wie sie Jesus begegnet ist, dem sie sich anvertraut hat, und wie sie gespürt hat, wie Jesus sie heilt. Ja, und dann dachten wir an Josef, der so viel Zerbruch erlebt hat, doch in allem auch Gottes Führung. Oder Mose, einer, der einen anderen Menschen umgebracht hat, der auf der Flucht war, 40 Jahre in der Wüste, bis er dann von Gott berufen wurde. Und dann fiel uns Hiob ein, natürlich Hiob, dem alles zerbrochen ist, sein ganzer Reichtum, seine Familie, seine Gesundheit sogar und auch seine Ehe. Was kann einem Menschen mehr zerbrechen als hier? Oder Petrus kam uns plötzlich in den Sinn, dessen treue Schwüre gegenüber Jesus, ich werde dir immer folgen, in 1000 Scherben zerbrochen sind. Oder David, der Ehebruch beging und an dessen Händen auch viel Blut klebte. Oder Maria Magdalena, oder Jeremia, oder Paulus, oder Abraham, oder Jakob. Oder auf einmal sagte Christian, hey, eigentlich doch jeder. Jeder. Ja, das stimmt. Je mehr man darüber nachdenkt, nahezu alle Gottesleute der Bibel weisen ein Leben voller Brüche und Scherben auf. Manchmal schwere, harte, schlimme Brüche. Aber ihr Lieben, ist das nicht alleine schon tröstlich? Ist das nicht schon tröstlich? Diese Leute, die unsere Vorbilder im Glauben sind, die der Hebräerbrief so pathetisch nennt, eine Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Das sind also doch alles keine unerreichbaren Glaubenshelden. Ihre Biografien sind voller Brüche, voller Zweifel. Scheitern, Scherben. Aber was konnte Gott trotzdem aus ihrem Leben und aus unserem Leben machen? Nehmen wir einfach mal exemplarisch eine dieser Gestalten heraus. Und da habe ich Josef genommen. Denn seine Lebens- und Glaubensgeschichte, die wird uns sehr ausführlich beschrieben in der Bibel. 14 lange und spannende Kapitel im ersten Buch Mose. Und so ehrlich, wie die Bibel immer ist, hier wird uns kein strahlender, fehlerloser, perfekter, frommer Heiliger vor Augen gemalt. Nein, ein Mensch mit Fehlern, auch mit Hochmut und Stolz, aber auch mit festem Gottvertrauen. Ein Mensch mit Höhen und Tiefen und mit vielen Bruchstücken, aber Bruchstücke, die er Gott überlassen hat. Und Gott konnte tatsächlich daraus ein wunderbares Gesamtkunstwerk seines Lebens zusammensetzen aus diesen Bruchstücken. Schauen wir uns einige dieser Bruchstücke, dieser Scherben seines Lebens an. Hier habe ich einige Scherben mitgebracht und da steht auf dieser großen Scherbe, ihr Konfis, ihr könnt es lesen, lest mal vor, Familie. Ja, Familie, seine Familie. Wenn ich bei den Konfis manchmal frage, was ihnen eigentlich das Wichtigste im Leben ist, was sie auf eine einsame Insel am liebsten mitnehmen würden, dann kommt oft als erstes, mein Handy. Aber wenn man dann so ein bisschen länger mit ihnen spricht und sagt, oh, da ist aber kein Strom und irgendwann ist die Powerbank auch zu Ende und so, dann denken sie ein bisschen mehr drüber nach und dann kommt, man höre und staune, meine Familie. Meine Familie. Offensichtlich ist die Familie immer noch ein ganz, ganz wichtiger Bereich in unserem Leben. Und das, obwohl vielleicht auch gerade in unserer Zeit, wo sich das Bild von Familie so grundlegend wandelt, wo es immer häufiger Patchwork-Familien gibt, wo wir immer mehr merken, dass manchmal auch die Träume, die wir haben, eben zerbrechen. Wie zerbrechlich auch Familienglück sein kann, wie aber auch neues Familienglück entstehen kann, wo Familie nicht mehr in althergebrachte Bilder hineinpasst. Und gerade dann merken wir, wie wichtig uns doch eigentlich Familie ist. Und wie war das bei Josef? Ausgerechnet das, was für viele Menschen am wichtigsten ist, war bei ihm so zerbrochen. Das ging schon denkbar ungünstig los, indem der Bengel von klein auf von Papa verwöhnt, verhätschelt und den anderen Geschwistern vorgezogen wurde. Und das zeigte er seinen Geschwistern. Stolz. Geradezu arrogant präsentierte er ihnen seinen bunten, kostbaren Mantel, den nur er von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Und da lesen wir, Jakob hatte Josef lieber als alle seine Söhne und machte ihm einen bunten Mantel. Da steckt schon ein großer Zerbruch da drin, diese zur Schau gestellte Bevorzugung. Und Josef prahlte mit seinen Träumen. Ich denke, den meisten von euch ist diese Geschichte bekannt. Er prahlte mit seinen Träumen, die ihn über die anderen stellten. Und er bewirkte damit natürlich Neid und Eifersucht bei den Geschwistern. Ich habe mal auch diese Scherben mitgebracht. Lest ihr mal. Hochmut steht da. Hochmut auf der einen Seite. Und das bewirkt natürlich auf der anderen Seite Neid. Neid, Eifersucht. Und was sollte anderes daraus werden als Streit, natürlich. Ihr Lieben, ist das eine uralte Geschichte aus längst vergessenen Zeiten? Nein. Das erleben wir doch in unserer Zeit immer wieder, auch in unseren eigenen Beziehungen und Familien. Da ist Streit ums Erbe. Oder es ist Neid aufgrund vermeintlicher oder sogar tatsächlicher Bevorzugung. Da ist stolzes Herabschauen auf die Geschwister, weil man selber viel mehr erreicht hat im Leben. Weil man selber der Stolz der Eltern ist. Und ich habe es mehr als einmal erlebt bei Beerdigungen, dass man den Bruder oder die Schwester noch nicht mal informieren wollte, dass der Vater oder die Mutter gestorben ist. Nein, da gibt's keinen Kontakt. Der braucht das nicht zu wissen. Und bei Josef, da eskaliert die Sache. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, lesen wir, zogen sie ihm den bunten Mantel aus und nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Erst wollten sie ihn sogar töten, aber dann verkauften sie ihn nur als Sklave nach Ägypten. So konnte man das auch noch zu Geld machen. Und doch, inmitten all dieser Not, all dieser Brüche, da gibt es doch schon einen kleinen Hinweis, der zum Ausdruck bringt, dass Josef auch in den Krisen seines Lebens nicht allein war und dass ein Bruchstück noch nicht das Ende war. Potiphar, ein ägyptischer Hofbeamter, er kauft ihn als Sklave und dann heißt es in der Bibel, und das ist dieser eine Satz, der so Hoffnung macht, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Moment, geht das nicht zu schnell? Ist jetzt doch schon wieder das Happy End schon erreicht? Eitel Sonnenschein, vertrau dich Gott an und alles wird gut. So könnte man fast meinen, wenn da die Geschichte zu Ende wäre. Es gibt im Leben eben Phasen, wo alles gut läuft. Ja, und jetzt war bei Josef gerade so eine Phase. Das gibt es übrigens ganz unabhängig davon, ob du Christ bist oder nicht Christ. Gläubig oder nicht. Es gibt solche Phasen. Und auch wenn du glaubst an Gott, gibt es keine Garantie, dass solche Phasen immer bestehen bleiben, immer anhalten. Josef machte erstmal Karriere. Das war gut. Er wurde schnell zum obersten Hofverwalter von Potiphar. Doch dann kam schnell die nächste Herausforderung in seinem Leben. Und zwar gerade, als alles so gut lief. So ist das manchmal. Da kam die Versuchung. Die attraktive Lady von Potiphar, die kam und sagte, komm, schlaf mit mir. Wie leicht hätte er nachgeben können. Ich bin doch Sklave. Ich muss doch gehorchen. Was bleibt mir anderes übrig? Ich habe ja keine Wahl. So wie manche auch denken, ich habe diese Gefühle, da bin ich wie ein Sklave, da muss ich einfach nachgeben, mir bleibt keine Wahl. Hätte er sagen können. Oder einmal ist keinmal. Doch Josef blieb standhaft. Er wollte Gott treu sein, er widerstand und er floh. Würde Gott das denn belohnen? Ja. Das sollte man doch meinen. Wer so treu in seinem Glauben steht, der muss doch belohnt werden von Gott. Ich habe für dich, Gott, echt alles gegeben. Ich habe wirklich Opfer gebracht. Darauf muss doch jetzt ein fetter Segen in mein Leben hineinkommen. Doch das Gegenteil passierte, zumindest nach menschlicher Wahrnehmung. Der nächste Zerbruch, das nächste Bruchstück seines Lebens, die nächste Scherbe, Verleumdung, Mobbing würde man heute vielleicht sagen. Diese Scherbe habe ich einmal mitgebracht. Was ist passiert? Frau Potiphar, ausgerechnet die wirft ihm vor und schwärzt ihn an bei ihrem Mann, dass Josef sie vergewaltigen wollte. Ist das nicht fies? Und so passiert es oft, dass das Opfer zum Täter gemacht wird. Und Josef kommt in den Knast. Ich weiß nicht, ob ihr, das ist etwas kleiner geschrieben, könnt ihr das lesen? Ungerechtigkeit. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Zu Unrecht verurteilt. Undank ist der Welt Lohn. Undank ist das auch Gottes Lohn. Ich habe doch alles für dich gegeben, Gott. Ich war dir treu und jetzt das? Doch, wie geht es weiter mit Josef? Ich finde das ermutigend. Josef gibt nicht auf. Er hätte Grund genug gehabt, jetzt seinen Glauben an den Nagel zu hängen, sich in seiner Gefängniszelle, in sein inneres Schneckenhaus zurückzuziehen, wütend, enttäuscht zu sein, auch von Gott. Aber es ist ganz anders. Gerade in dieser Not, gerade in dieser Enttäuschung, in dieser Bitterkeit klammert er sich an Gott. Wie heißt es bei Pascal, wenn wir die Bruchstücke unseres Lebens Gott überlassen? Er sagt, Gott, ich kann das alles nicht verstehen, aber du bist auch jetzt noch bei mir. Und genau so heißt es dann im Bibeltext, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Und das spürte Josef. So bekam er die Kraft, durchgetragen zu werden, auch jetzt, auch in dieser Knastzelle. Wie übrigens auch mir ist Dietrich Bonhoeffer eingefallen, als er im NS-Knast war und wie er Zweifel hat, auch an Gott gezweifelt hat. Und bei aller Verzweiflung war er dennoch auf wundersame Weise für seine Mitgefangenen ein Vorbild. Er konnte für sie da sein. Er hatte für sie ein offenes Ohr, ein offenes Herz. Er hat die Bruchstücke, die in seiner Seele waren, Gott hingegeben. Und Gott konnte ihn gebrauchen in diesem Gefängnis. Und er schreibt einmal, wie er sich selber fühlt. Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. So nahm er sich wahr. Eigentlich ein Scherbenhaufen, mehr nicht. Vielleicht fühlen wir uns auch manchmal so in einem Gefängnis. Wir denken, wir sind so kaputt und auch unser Glaube ist kein Pfifferling mehr wert. Der wackelt. Was kann Gott schon mit uns in so einer Situation anfangen? Gott kann. Gott kann dich auch da noch gebrauchen. Gott kann dich auch da noch in seinem Reich einsetzen. Und dadurch dir Kraft und Sinn und Halt geben. Ich denke noch an einen anderen, der in einem inneren Gefängnis steckte, der große dänische Philosoph und Christ, Søren Kierkegaard. Er litt zeitweise unter schlimmsten Depressionen, fühlte sich krank, wie in einem Gefängnis. Er fühlte innere Leere und er schrieb Bücher. Und diese Bücher wurden zu einem Segen für unzählige, besonders auch für intellektuell gebildete, denkende Menschen und gerade für Zweifler, für Menschen, die etwa durch andere Philosophen wie Nietzsche in ihrem Glauben erschüttert wurden, die haben dann durch Kierkegaards Lektüre wieder neu den Weg zum Glauben gefunden. Also selbst in der Zerbruchlage, selbst im Gefängnis kann Gott Menschen gebrauchen. Was für ein Trost. Ich glaube, Gott kann mit jedem von uns was anfangen, mit jedem, der hier heute Morgen sitzt. Und so auch mit Josef. Er konnte Mitgefangenen helfen, ihre Träume deuten. Ein Mitgefangener versprach ihm dafür, beim Pharao ein gutes Wort für ihn einzulegen. Und er hat's total vergessen, total verpennt. Wir lesen, aber er dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Die nächste Scherbe in Josefs Leben. Vergessen. Vergessen. Was für eine Enttäuschung, im Stich gelassen. 2 Jahre lang ist nichts passiert, keine Veränderung und seine Gebete schienen an der Zellendecke kleben zu bleiben. Wie lange warten und weinen, wie lange rufen und ringen. Und doch, einer hat ihn nicht vergessen. Gott hatte ihn nicht vergessen. Es dauerte. Und auch unsere Geduld wird manchmal sehr auf die Probe gestellt. Doch dann kam die Wende bei Josef. Josef konnte mit Gottes Hilfe dann die Träume des Pharaos deuten, wurde zweitmächtigster Mann in Ägypten, konnte das Volk vor einer schlimmen Hungersnot retten und sich sogar mit seinen Brüdern aussöhnen. Warum? Weil er sein Leben immer in Höhen, aber gerade auch in den Tiefen Gott anvertraute. Und so konnte er am Ende zu seinen Brüdern sagen, dieser starke Satz, 1. Mose 50. Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Gott aber gedachte es gut zu machen. Oder mit anderen Worten, Blaise Pascal, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Nun ist die Josefs Geschichte also tatsächlich so eine Geschichte mit Happy End. Die Erfahrung zeigt uns aber, so ist es oft nicht. Zumindest nicht so, dass wir es hier auf der Erde erkennen könnten. Und wenn wir Blaise Pascal so verstehen würden, dass er meint, alles wird gut, nach deinen menschlichen, irdischen Maßstäben, dann haben wir ihn wohl nicht verstanden. Denn wie war es bei ihm selbst, Pascal, dieser brillante Denker des 17. Jahrhunderts, der damals schon mit 19 Jahren die erste Rechenmaschine erfunden hat, einen Urvorläufer des Computers. Er war schwer angefochten durch Krankheiten, schlimme Krankheiten. Und obwohl er im Jahr 1654 mit 31 Jahren eine echte tiefe Bekehrung zu Jesus Christus erlebt hat, bewahrte ihn das nicht vor Leid. Er verstarb mit nur 39 Jahren, dieses Genie. Das war anders als bei Josef, menschlich gesprochen wahrlich kein Happy End. Und doch, Blaise Pascal wusste auch, in allen Brüchen des Lebens, in meinem Scheitern, in meiner Verzweiflung bist du, Gott, da. Ich kann nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. Und wer hat uns das gezeigt? Jesus selbst, als er da am Kreuz starb, die Scherben des irdischen Lebens, das Sterben für die Schuld der Menschen, das Leid, der Tod, all das, das war eben nicht das Ende bei Jesus. Es gab Auferstehung. Es gab neues Leben. Gott hat die Scherben seines Lebens zusammengesetzt. Es gab Vergebung, Erlösung für uns. Jesus hat in seinen eigenen Scherben auch unsere Scherben auf sich genommen. Und das meint Blaise Pascal, wenn wir die Bruchstücke unseres Lebens ihm ganz anvertrauen, dass wir zu Jesus fliehen, sie ihm überlassen. Übrigens, wusstet ihr, was man gefunden hat bei Ausgrabungen an dem Hügel Golgatha, wo Jesus gestorben ist? Da hat man Unmengen an Tonscherben, Keramikscherben gefunden und ganz viel Unrat und Abfall. Und schnell konnten die Archäologen diesen Ort identifizieren als die Müllkippe Jerusalems. Wow. Wo also die Bewohner von Jerusalem ihren ganzen Müll und Dreck und Scherben hingeschleppt haben, da starb Jesus. Wenn das nicht ein Bild ist, auch für die Scherben unseres Lebens. Erinnern Sie sich an das Lied am Anfang von Michael Patrick Kelly? Der hat es so gemacht. Am Tiefpunkt. Da hat er die Scherben seines Lebens in Gottes Hand gelegt. Ich fand zurück zu dem Glück meiner Kindheit. Die Gnade Gottes hat meine Leere gefüllt. Haltet durch. Haltet durch. Es gibt Hoffnung in meiner Seele. So also kann aus den Scherben etwas Neues entstehen, Hoffnung und Glück. Vielleicht könnt ihr in eurem Herzen ein Bild mitnehmen. Und damit möchte ich schließen. Wir sehen dieses Bild, einen Haufen bunter Glasscherben, so wie das Leben. Kantig, scharf, manche auch verletzen, man kann sich schneiden. Doch da gibt es eine Künstlerin, Claudia Kunert heißt sie, die aus genau solchen Scherben wunderbare Kunstwerke erstellt. Wir sehen hier zum Beispiel eine Tischplatte, die sie daraus gemacht hat. Ist Gott nicht wie diese Künstlerin? Er kann das. Überlassen wir ihm die Scherben unseres Lebens. Er wird daraus ein Kunstwerk machen. Scherben bringen Glück, wenn wir sie ganz Gott überlassen. Amen.